Becks Sehstörung kam plötzlich, war total und kurz. Sie sah noch gut, als sie das Tempo verlangsamte, um in das Anwesen einzubiegen. Gar nicht mehr, direkt bevor das Auto die Mauer rammte. Und gleich darauf fast wieder normal, als sie sich zum Beifahrersitz wandte, wo sie den leblos dahängenden Alex erblickte und das Blut, das stetig über den Gewitterwolken grauen Kunststoff kroch. Gar nicht so viel Blut, dachte Beck. Dann dachte sie, ich habe ihn getötet. Sie legte ihm die Hand auf die Schulter. Und gleichzeitig sagte eine fremde, entrückte Stimme in ihr, so Beck, jetzt bist du für Alex Tod verantwortlich. Von nun an nichts mehr als Reue. Sie fühlte ihn seufzen und sich regen, und er sagte deutlich, ah, oh, Gott sei Dank, sagte Beck. Alex nahm den Kopf vom klebrigen Armaturenbrett. Becks erster Eindruck war, dass sein Gesicht kaputt war, und bei der grässlichen Vorstellung wurde sie ruhig. Sie zog Feuchttücher aus einem Spender und begann sein Gesicht abzuwischen und erkannte, dass es nicht so schlimm war, wie es aussah.
Oh, dieser Gregi, sagte Alex benommen und lehnte sich nach hinten. Der wirkte immer wieder eine rein.
Ich hätte mich anschnallen sollen, sagte Alex. Du hättest tot sein können, sagte Beck. Ihre Bindung an ihre innere Haemoproteus-Kolonie war ihr noch nie so irrational erschienen. Sie war kindisch, der selbstverliebte Tick einer freiheitsgierigen Frau. Ihr wurde bewusst, wie hart ihr Vater über jemanden geurteilt hätte, der die Gruppe in Gefahr brachte, nur um einen Gefallenen zu ehren. Am Abend schüttelte sie die Flasche mit dem Antiparasitikum vor Alex' Nase und erklärte ihm, sie werde jetzt anfangen, es zu nehmen. Aber sie fing an diesem Abend nicht damit an und auch nicht am nächsten, als Alex nach Hause flog.